Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen wieder zu unserem Breadcast, dem Podcast aus dem Museum Brot und Kunst. Mein Name ist Isabel Grischard, ich leite das Museum. Heute sprechen wir anlässlich unserer Sonderausstellung Lebenselixier, in der es um Dünger geht, um Nährstoffkreisläufe und damit vor allem über Kacke und Urin. Mein Gesprächspartner heute ist Herr Professor Heinz-Peter Mang. Hallo, Herr Mang, schön, dass Sie da sind. Sie sind Umwelttechniker, Gastdozent an der Universität für Wissenschaft und Technik in Peking, außerdem Mitarbeiter der Firma UPM, die weltweit Umweltprojekte managt. Und 2007 haben Sie die Deutsche Toilettenorganisation mitbegründet, die sich mit der Hygiene an Schultoiletten beschäftigt. Ist das richtig so?
Das ist richtig. Das ist einer der Schwerpunkte unserer Firma oder beziehungsweise meiner Aktivitäten ist im Abfallbereich und zwar Schwerpunkt Sanitärbereich, also alles, was mit Toiletten vorne und hinten zu tun hat. Und der andere Teil in der Firma UPM beschäftigt sich hauptsächlich mit den Klimaemissionen und wie man quasi Emissionen handeln kann.
Sind Sie denn jetzt gerade in Deutschland oder sind Sie gerade in der Welt unterwegs?
Ich bin gerade auf dem Event des Welttoilettentages in Peking gewesen am Sonntag, bin noch in Peking zurzeit. Und das war eine Zentralveranstaltung diesmal für verschiedene asiatische Länder, die sich hier getroffen haben und quasi ausgetauscht haben über sichere und hygienische Toiletten, wie man das halt auch erreichen kann. Wir haben immer noch 600 Millionen Leute, die überhaupt keine Toiletten haben. Das heißt, wo Open Defecation noch im Vorrang steht, wie man das auf Englisch sagt, also in die Natur gehen. Und es gibt halt immer noch 400.000 Menschen, die an Folge von Durchfall sterben. Und Durchfall ist natürlich eine typische Krankheit, die von Krankheitskeimen im Abwasser oder im unbehandelten Abwasser ausgelöst werden.
Muss ich Sie mal kurz stoppen? Also, es gibt für Sie zwei Motivationen, wenn ich das richtig verstehe. Einmal natürlich eben Toilettensysteme für Regionen zu konzipieren, die bisher noch keine sanitäre Versorgung haben. Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist tatsächlich eben aus den Toiletteninhalten eben etwas Sinnvolles noch zu machen. Denn da steckt Energie drin, da stecken Nährstoffe drin und es ist sinnvoll, ja, diese wiederzuverwerten. Das ist ja auch ein Thema unserer Ausstellung Lebenselixier, an der Sie mitgewirkt haben, indem Sie uns ein Beispiel aus Bangladesch, Bustier, vermittelt haben und Informationen dazu zur Verfügung gestellt haben. Könnten Sie uns das kurz erklären, was das Sanitärsystem eben in Kuschtir besonders macht und warum das innovativ ist?
Ja, man kann darauf eingehen, dass im Prinzip in vielen Ländern auf der Welt es keine Abwasserleitungen gibt, so wie wir das in Europa kennen, also zentrale Abwasserbehandlungssysteme aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil die Infrastruktur, sowas zu bauen, natürlich sehr teuer ist. Zweitens, weil auch Wasser benötigt wird, um die Fäkalien zu spülen. Dieses Wasser ist oft nicht in dem Maße vorhanden oder nicht nur nicht vorhanden, sondern muss auch aufbereitet werden. Und dann wird halt Trinkwasser oft benutzt, um dann Fäkalien wegzuspülen.
So
Und
wie das
das
ja
können
bei
sich
uns in
über,
Europa auch der Fall ist, ja.
so wie in Europa das der Fall ist, das können sich aber die meisten auf der Welt gar nicht leisten. Das heißt, wir haben das ja in Europa, wurde das ja entwickelt mit dem Ziel, Cholera zu bekämpfen, das heißt, Fäkalien aus dicht besiedelten Gebieten abzuleiten. Und der Unterschied ist jetzt, dass diese sogenannte On-Site-Sanitation-Systeme, das heißt die stationären Systeme, die nicht an eine Leitung gebunden sind, in vielen Ländern noch Vorrang haben. Und bevor man jetzt Wasserversorgung legt oder Spülwasser bereitstellt, was viel zu teuer ist, ist man dazu übergegangen, Toiletteninhalte zu sammeln in verschiedenen Formen. Das kann mit Abpumpen geschehen von einem Faultank oder einem Lagertank. Das kann auch mit Eimern geschehen oder anderen Gefäßen, je nachdem, welche Toilettensysteme vorhanden sind. Und diese gesammelten Rohstoffe werden dann transportiert zu einer zentralen oder einer halbzentralen Anlage. Transportwege können ja dann nicht so weit sein, weil es ja auch mit hygienischen Fragen verbunden ist. Und diese Systeme, diese zentralen oder halbzentralen Systeme, behandeln dann diese Fäkalien und diese gesammelten sogenannten Schwarzwässer oder Abwässer oder Fäkalschlämme, wie sie auch genannt werden, auf. Und in der Regel wird es nicht nur einfach deponiert, sondern es wird so aufbereitet, dass es wiederverwendet werden kann. Das heißt, es muss hygienisiert werden. Es kann verschiedene, da gibt es verschiedene Wege. Das kann über Wärmeeinwirkung geschehen, über Lagerzeiten, Kompostierung, ja, Kalken. Da gibt es verschiedene Verfahren, um sowas zu hygienisieren und dann diese Wertstoffe, diese Inhaltsstoffe wieder zur Verfügung zu stellen für die Landwirtschaft und für den Gartenbau. Man kann auch auf diesem Weg noch Energie gewinnen, nämlich in Form von Biogas oder in Form von Wärme. Und in Bangladesch ist es so, dass die einfachsten Anlagen, die gebaut werden, überall im Lande gibt es viele, also viele Städte, die das schon gemacht haben. Von den 60 Städten haben 25 schon Systeme gebaut, die quasi die Fäkalen so behandeln, dass wieder ein Rohprodukt daraus oder ein Düngerprodukt daraus entsteht oder ein Kompostprodukt, was wieder vermarktet werden kann. Und ein Beispiel ist Kuştia. In Kuştia, die Anlage wurde schon 2008, 2009 gebaut. Dann wurde die Anlage betrieben als Fäkalschlammanlage und dann wurde quasi Wert darauf gelegt, den Dünger so bereitzustellen, dass er vermarktbar ist. Und da sind wir dann mit in das Boot gekommen und haben dann die Vorbehandlung verbessert. Das heißt, dass der Schlamm, der ankommt, muss ja auch getrennt werden. Viele Leute missbrauchen ihre Dreck immer noch als Mülldeponie. Da gibt es dann Plastikreste in dem Abwasser oder dem Schlamm. Da gibt es Metallreste, Batterien und was nicht alles. Das muss alles getrennt werden. Und dann geht es in Trockenbeete. Es wird getrocknet und dabei entwässert. Der getrocknete oder vorgetrocknete Schlamm wird dann gezielt kompostiert in Kompostmieten mit Temperaturkontrolle, sodass wir über kontrollierte Zeit über 55 Grad erreichen. Um das zu erreichen, müssen wir natürlich auch das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis korrigieren, damit es optimal kompostiert werden kann. Das geschieht im Falle Kuştia durch sortierten Bioabfall. Das heißt, Bioabfall von der Mülldeponie wird sortiert. Das alles, was organisch ist, wird dann gemischt mit diesem vorgetrockneten Schlamm. Und nach der Kompostzeit von ungefähr 4 Wochen bis 2 Monaten wird das dann gesiebt. Und dieses Siebgut wird dann zum Teil direkt vermarktet, zum Teil nochmal in Wurmkompost gegeben und mit Würmern kompostiert. Das ist dann ein besonders edler Kompost und dann vermarktet. Und dafür wurde dann quasi das Konzept so ausgebaut, dass es eine Firma mieten konnte, die Anlage, die der Stadt gehört, um den Betrieb sicherzustellen, die Produkte zu vermarkten und auch zu kontrollieren. Das ist klar, dass es dazu auch ein Labor notwendig ist, um die Proben zu nehmen. Eine Zertifizierung für die Anwendung muss es auch geben, staatliche Kontrollen. All das wurde eingeführt im Rahmen des Modells in Kuştia und in mehreren anderen Städten inzwischen auch.
Ja, ich finde das sehr, sehr spannend und auch total überzeugend, dass auf die Weise eben die Stoffe im Kreislauf geführt werden können. Nun sind ja die Bedenken bei uns riesig, ja, wenn man davon spricht, Fäkalien oder Urin auf die Felder, auf landwirtschaftliche Flächen auszubringen. Und wir sind ja im Prinzip stolz auf unser System der Wasserklosets. Deshalb die Frage an Sie, wie berechtigt sind die Bedenken gegen die Wiederverwendung von Toiletteninhalten als Dünger?
Das ist relativ einfach zu beantworten, weil durch die sogenannten Mischsysteme, wie wir sie haben, wird ja über den Abwasserkanal vieles transportiert, was gar nicht mit Toiletten zu tun hat. Das heißt, von das Wasser von der Spülmaschine, von Waschbecken bis hin zu Reifenreste, bis hin zu Materialien aus Handwerksbetrieben, Industriebetrieben, die da gar nichts zu suchen haben, werden mittransportiert. Und dadurch haben wir ein Mischabwasser. Wenn wir das wiederverwenden wollen, ist der Prozess natürlich viel, viel aufwendiger. Und deswegen kann man daraus lernen, wie das jetzt Länder machen, die keine zentralen Abwassersysteme haben, sondern on-site, also Haus-zu-Haus-Sammlung. Dort ist es natürlich ein viel edleres Produkt, wenn man so will. Das heißt, die Fäkalien werden weitgehend verunreinigt gesammelt. Wir haben zwar noch mit Plastik und anderen Resten zu tun, aber das ist eine Frage auch der Information der Bevölkerung, wie weit man das Ziel ist, möglichst die Fäkalien pur zu sammeln und diese puren Fäkalien mit möglichst möglichst wenig Wasser nur mit dem Urin zusammen aufzubereiten. Dadurch vermeiden wir den Eingang von Fremdstoffen, die wir nicht kontrollieren können. Wobei wir haben immer noch das Problem natürlich mit Medikamenten und Hormonresten zu tun, die dann auch vorhanden sind. Und da gibt es eigentlich die Devise, dass im Boden können sich solche Stoffe wie Hormone abbauen mit Bodenbakterien, im Wasser allerdings nicht. Und das ist genau der große Unterschied. Das heißt, solange wir mit sogenannten Trockentoiletten arbeiten oder Toiletten mit ganz wenig Wasser, wie Vakuumtoiletten, können wir erreichen, dass wir ein reines Produkt bekommen, das wir in der Landwirtschaft im Boden verwerten können, nach der entsprechenden Hygienisierung und Aufbereitung. Wenn wir das aus einer Flaschtoilette bekommen, mit Wasser verdünnt und dann aufbereiten und dann wieder ins Wasser geben, werden wir natürlich die Hormone und andere Medikamentenrückstände nie kontrollieren können. Dort wird es immer wieder dazu führen, dass wir noch eine Stufe mehr brauchen bei der Kläranlage und noch eine Stufe mehr. Wir sind ja schon bei 4 Stufen und wir werden wahrscheinlich noch auf Mikrofiltration gehen, wegen dem Plastik oder den Mikropartikeln. Also da wird es immer noch mehr Aufwand geben, wenn wir mit dem Wassersystem weiterarbeiten. Irgendwann muss es irgendwann ein Umdenken geben, so weit wie möglich an den Menschen heranzukommen, um das reinste Produkt aufbereitet wieder zur Verfügung stellen können. Das haben natürlich jetzt Länder, die diese Wasserinfrastruktur nicht gebaut haben, weil sie einfach das Geld nicht hatten oder nicht betreiben können. Die haben dann jetzt einen Vorteil, dass sie natürlich dann diese Produkte eher in reiner Form bekommen können als wir in Deutschland zum Beispiel.
Wie sieht es denn weltweit aus? Also Sie haben einige Länder schon genannt. Wo sagen Sie, welches Land oder welche Region in der Welt ist denn da am weitesten und setzt am ehesten auf solche Systeme?
Im Prinzip sind das viele Entwicklungsländer, die quasi nicht den industriellen Weg gegangen sind oder gehen konnten, zum Teil bewusst, zum Teil auch unbewusst, Beispiel Nordkorea, die keine anderen Möglichkeiten haben, aus verschiedenen politischen Gründen, als dass die Leute Fäkalien nutzen als Dünger. Natürlich nach entsprechender Kompostierung und Aufbereitung. Auch dazu gibt es Anlagen, die mit UNICEF-Unterstützung, Schweizer zusammenarbeiten, auch deutscher Zusammenarbeit gebaut worden sind.
In Nordkorea.
Nordkorea auch, ja.
Okay.
Vor allem die Abwasser, damit die Fäkalien nicht hygienisiert verwendet werden. Das ist ja der größte
Ja.
Problem, direkt verwendet würde als Dünger. Aber Länder wie zum Beispiel Bangladesch oder Länder wie der Mongolei, die große Herausforderungen haben, Bangladesch wegen der Bevölkerungsdichte und der Mongolei wegen den niedrigen Temperaturen. Wir haben dort bis zu minus 40 Grad im Winter und bis zu plus 30 Grad im Sommer. Es gibt kein anderes Land, was 70 Grad Differenz hat. Da funktionieren auch keine Wassersysteme mehr. Dort muss man andere Toilettensysteme haben. Natürlich hat man in Ulaanbaatar, zum Beispiel in der Hauptstadt, früher mal unter der russischen Zeit geheizte Wassersysteme gebaut. Abwasserrohre mit Dampf geheizt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für einen Energieaufwand bedeutet. Das kann man auch nicht mehr bezahlen. Das heißt, solche Länder brauchen andere Entwicklungen und gehen sie auch, weil wir nicht die Lösungen haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Ouagadougou, Hauptstadt von Burkina Faso, 2 Millionen Einwohner, hatte mal vor 30, 40 Jahren 100.000 Einwohner gehabt. Da gab es dann ein kleines Abwassersystem im Zentrum und dabei ist es dann auch geblieben. Die Stadt ist zu schnell gewachsen und jetzt ist die gesamte Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, sind 90% auf den Transport von Fäkalschlamm angewiesen. Das heißt, sie haben Lagergruben zu Hause, die regelmäßig abgebaut werden müssen. Es kann ja auch nicht jeder eine Pitlatrine bauen oder eine Plumpsklo, wo das versickert, weil dann haben wir Grundwasserverunreinigung. Früher hat man das einfach im Tankwagen aufs nächste Feld gefahren, dort ausgekippt und gewartet, dass es trocken ist und dann wieder gepflanzt. Das ist natürlich genau das Problem, was wir vermeiden müssen. Deswegen brauchen wir solche zentralen oder halbzentralen Behandlungsanlagen, die ja entstehen inzwischen in den letzten 10, 15 Jahren überall gebaut werden. Und deswegen ist da noch viel zu tun, damit diese Kontaminationswege von den Menschen über die Nahrung zum Menschen unterbrochen werden.
Okay, aber wenn das dann funktioniert, dann gibt es viele Vorteile. Also man spart unglaublich viel Wasser oder wir würden Trinkwasser sparen. Man kann eben die Ergebnisse, die Produkte wieder als Düngemittel verwenden und muss nicht wieder teuren und energieaufwendig hergestellten Kunstdünger einkaufen. Und man kann sogar Energie gewinnen.
Richtig. Es
Und
gibt auch Modelle in Deutschland, die daran arbeiten oder in Europa, allerdings bisher immer noch auf diesem Pilotstatus. Das heißt, es gibt kleinere Projekte wie Hamburg, Finisio ist bekannt, Lindenbreit in Hamburg mit Komposttoiletten, Lübeck-Lindenbreit, sorry, mit Vakuumkanalisation und Biogas. Also es gibt verschiedene Projekte in Deutschland, die das auch umgesetzt haben, auch zum Teil stadtteilmäßig, aber es ist noch nicht flächendeckend, weil es dort immer noch diese Diskussion gibt, ist es Abfall oder ist es Wertstoff, also Dünger. Und das ist noch der, und je näher man an den Menschen geht, je mehr kann man sagen, ist es einfacher, Dünger zu produzieren. Je weiter wir weggehen und je mehr wir mischen, umso schwieriger wird es.
ja, das Problem in Deutschland ist eben, dass es gesetzlich noch nicht zugelassen ist. Also es ist weder in der Düngeverordnung noch in der Abfallverordnung erwähnt und damit eben auch nicht zulässig. Wobei es einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt, die sagen, das ist nur eine Frage der Zeit, weil das ein absolut sinnvolles Vorgehen wäre. Könnte man sich vorstellen, dass dann zum Beispiel ganze, ja, Neubaugebiete mit anderen Sanitärsystemen ausgestattet wären? Denn wir haben ja letztlich, haben wir ja auch das Problem, wir brauchen sehr viel Dünger, vor allem Humusdünger, das ist ja Humusdünger, der da entsteht, die Humusschichten in der intensiven Landwirtschaft sind ja oft auch zu dünn und werden dünner. Also es wäre eigentlich auch für uns ein sinnvolles System, oder?
Es gibt Berechnungen, dass man in Deutschland 17 bis 25% der Düngemittel einsparen könnte, wenn es uns gelingt, die Fäkalien nutzbar zu machen. Und dazu sind andere Länder wie die Schweiz, die zum Beispiel Urinanlagen gebaut haben, um Fällungen, also Urinstein, was Struvit heißt oder auf Deutsch Urinstein, das ja quasi ein magnesiumhaltiger Dünger ist, der dann gewonnen wird aus dem Urin, kann man in der Schweiz und auch in Südafrika, gibt es auch schon Anlagen, die die Schweizer gebaut haben. In Nepal gibt es auch bereits eine Anlage. Dort kann man quasi schon auch urinbasierten Dünger auch im Handel kaufen. Und ich denke, das ist vielleicht der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir in Deutschland auch überlegen müssen, nicht nur bei Neubauten, sondern auch in Altbauten, wie können wir trennen, also schon mal Grauwasser und Schwarzwasser trennen. Oder Urin und Fäkalien. Ich sehe, dass hier in China zum Beispiel viele Neubaugebiete schreiben Leerrohre vor in den Häusern, weil man sagt, man weiß ja nicht, was die Zukunft alles bringt. Also braucht man schon ein paar Leerrohre, um vielleicht in Zukunft in der Toilette den Urin und die Fäkalien getrennt zu sammeln und das Abwasser getrennt zu sammeln, sodass wir also dann die Möglichkeit haben, auch am Haus einfach nur umzuleiten und schon haben wir entsprechende getrennte Wertstoffe zur Verfügung. Finnland haben wir auch als Beispiel, Norwegen auch. Gibt es viele Beispiele, auch in nordeuropäischen Ländern, die uns das zeigen, dass es machbar ist. Da können wir nur von lernen.
Ja, und viele Menschen denken, Trockentoiletten sind eklig, weil man stellt sich vor, dass sie furchtbar stinken, aber das ist ja eben nicht der Fall, weil eben Fäkalien nur stinken, wenn sie nass sind, ja.
Ja, wenn wir an Urin trennt von den Fäkalien, die sogenannten Trenntoiletten, da ist es schon der erste Schritt. Dadurch, dass der Urin und die Fäkalien getrennt gesammelt werden, hat man schon eine erste Geruchsbekämpfung, ohne jetzt groß an eine neue Belüftung zu denken.
Wenn das die Zukunft sein sollte, dann haben wir, glaube ich, noch einen ziemlich weiten Weg vor uns, weil in den Köpfen noch große Barrieren gibt und die Vorstellung, ja, die Toiletteninhalte zu Hause oder in einem Tank zu sammeln und dann abholen zu lassen, das ist für viele noch undenkbar. Was glauben Sie, wie könnte man damit umgehen, damit es für die Menschen einfacher anzunehmen wäre?
Natürlich ist es so, wir haben ja Modelle, Lesotho zum Beispiel, wo Biogasanlagen gebaut worden sind als Sanitäranlagen, wo nur das Schwarzwasser gesammelt wird aus den Toiletten. Also die Fäkalien und der Urin, die werden dort quasi als Energie aufbereitet und anschließend nachbehandelt, sodass sie als Dünger verwertet werden können. In den Hausgärten meistens natürlich oder in den nahegelegenen Gärten. Und dann gibt es auch praktische Erfahrungen, dass ein Mensch ungefähr 20% seiner Kochenergie selbst bereitstellen kann. Das heißt, von 5 Familien, die dann zusammenwohnen, kann eine Familie komplett auf dem Biogas kochen, was durch die Fäkalien produziert wird. Also auch das ist ein Aspekt, der noch gar nicht berücksichtigt worden ist. Wir haben jetzt erstmal über Dünger geredet. Aber auch der Energieaspekt ist interessant. Und das sind Anreize für die Zukunft, die uns das vielleicht auch leichter machen, Systeme umzustellen oder Systeme anzupassen.
Okay, vielen Dank. Also wir sollten aufhören, Fäkalien als eklig anzusehen, sondern die Chance, die darin liegt, zu erkennen. Und brauchen da noch einiges an
Richtig, ja.
Innovationen. Aber vor allem brauchen wir Umdenken und wir brauchen auch die entsprechenden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Mang, und alles Gute bei Ihren weiteren Forschungen
Danke.
und Arbeiten. Danke.
Danke.